Hallo und herzlich willkommen im Streamgestöber, eurem Moviepilot-Podcast. Und heute sitzen hier gleich drei SerienexpertInnen im Studio, denn es steht wieder unser großer Jahresausblick auf die größten Serien-Highlights, die uns dieses Jahr erwarten, an. Und damit sie nicht länger anonym bleiben, sage ich einmal Hallo Esther und Hallo Andrea.
Hallo aus dem anonymen Hintergrund.
Hallöchen.
Genau, normalerweise sitzen wir direkt am Anfang eigentlich hier, aber dieses Jahr hat sich eine Monatsvorschau und Squid Game noch dazwischen gemogelt.
Ja, dass man mal was anderes zwischendurch hat als nur eine Liste.
Es ist immer noch Januar, es ist immer noch vertretbar. Und Andrea, vielleicht möchtest du noch, du warst ja nicht im Serienrückblick dabei. Hast du noch ein Fazit nachzureichen zu 2024?
Ja, habe ich. Ich fand, das war ein richtig cooles Serienjahr. Ich war selten so viel überrascht. Ich nenne da zum Beispiel Mr. und Mrs. Smith und die vierte Staffel True Night County.
True Night.
Ich finde, das sollten wir so als Begriff coinen, so. Das ist einfach die Abkürzung. True Country.
Gegenüber dem schwachen Filmjahr 2024 fand ich, war es echt ein starkes Serienjahr. Und dieses Jahr steht uns auch einiges bevor.
Genau, da gehen wir gleich näher drauf ein. Genau, und was Esther und ich vom letzten Jahr gehalten haben und was wir alles gefeiert haben, das könnt ihr natürlich in unserem großen Jahresend-Podcast nochmal nachhören zu den besten Serien 2024. Da gibt es sogar gleich zwei Podcasts für. Also habt ihr noch nach diesem Podcast gleich eine Hörempfehlung noch mit, wenn ihr das noch nicht gehört habt. Genau, aber unter das letzte Jahr haben wir einen Schlussstrich gezogen und mit großer Vorfreude blicken wir jetzt aufs neue Serienjahr. Und damit sage ich auf ins Streamgestöber. Wenn ihr uns schon etwas länger hört, dann kennt ihr unsere jährliche Tradition natürlich schon, dass wir im Januar eine kleine bzw. große Vorschau machen auf die größten bevorstehenden Serien-Highlights, die unserer und natürlich auch eurer Vorfreude würdig sein sollten. Und dies, wie sollte es auch anderes sein, 2025 gibt es wieder so einiges. Und insgesamt 25 Serien haben wir in den letzten Wochen aus all den für dieses Jahr bereits angekündigten Neuheiten ausgewählt und diese nach unserer persönlichen Vorfreude gerankt.
Es war ein Kampf.
Das heißt konkret, Andrea, Esther und ich haben jeder für sich die ausgewählten Serien mit Vorfreudepunkten von 25 bis 1.
Von, ja, bis zu, wow.
Genau, von, freue ich mich schon drauf, bis, ich kann's nicht mehr erwarten, jetzt muss es sofort starten. Genau, in der Reihenfolge haben wir es gerankt und alles schön zusammengerechnet. Und natürlich haben wir bei der Auswahl auch ein wenig drauf geachtet, dass mehrere Genres und Streamingdienste vertreten sind. Deswegen sind auch gar nicht so viele Netflix-Serien dabei. Aber ich habe natürlich einen Artikel geschrieben zu den 20 spannendsten Netflix-Serien, die nicht alle in diesem Podcast vorkommen, die dieses Jahr starten. Und den packe ich euch natürlich auch in die Shownotes. Da könnt ihr noch mehr Serien stöbern.
Sind nur 20 bisher angekündigt oder sind das 20, die du schon vorkuratiert hast?
20 aus, ich glaube aktuell sind wir so um die 130, die angekündigt sind für dieses Jahr.
20, die in Max Herz Platz gefunden haben.
Genau. Und Janosch Stotz haben wir natürlich auch ausgelassen. Die hatten wir schon vor zwei Wochen in unserer Januar-Vorschau. Genau. Und was wir auch nicht mit eingerechnet haben, sind Serien, die in den USA schon gestartet sind, aber in Deutschland noch nicht. Also wie zum Beispiel Creature Commandos oder The Pitt. Auch eine ganz tolle Krankenhausserie. Genau. Und weil 25 Serien nicht wenige sind, haben wir, und wir den Spannungsbogen etwas aufrechterhalten wollten, haben wir diese XXL-Vorschau in zwei Teile geteilt. Und jetzt gibt's heute den ersten Teil. So, aber bevor wir uns jetzt auf die Serien-Highlights 2025 stürzen, gibt's hier noch ein paar kurze Worte zu unserem Sponsor. Magenta TV ist unser Sponsoring-Partner. Das TV- und Streaming-Angebot der Telekom bündelt Fernsehen und Streaming auf einer Plattform. Magenta TV gibt's als App, zum Beispiel auf eurem Smart TV, bei Apple TV, auf dem Fire TV Stick oder noch besser über die Premium-TV-Box Magenta TV One. Alles völlig unabhängig von eurem Internetanbieter. Magenta TV ist ein super praktischer Hub für Live-TV und Streaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV+, Paramount+, sowie Magenta TV Plus. Übrigens ist Magenta TV Plus dabei immer inklusive. Magenta TV Plus bietet eine riesige und einzigartige Auswahl an Filmen, Serien und Shows. Mit dabei sind viele brandneue internationale Serien und Staffeln, die ihr nur bei Magenta TV sehen könnt. Zum Beispiel die drei neuen Spin-offs von The Walking Dead, Dead City, Daryl Dixon und The One to Live, Fargo Staffel 5 oder Hotel Portofino. Wie ihr zu Magenta TV und Magenta TV Plus kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber. Ich habe in Vorbereitung auf unsere neue Jahresvorschau nochmal auf unsere prophezeiten Highlights vom letzten Jahr kurz zurückgeschaut. Oh,
oh. War gar nicht so schlecht, glaube ich, oder?
Genau, weil mich doch interessiert hat, wie gut und richtig liegen wir eigentlich mit unserer Vorfreude-Expertise. Und da habe ich gleich ein paar Quizfragen an euch.
Yeah. Das am frühen Morgen, Max.
Weil sie natürlich nicht immer genau voraussagen lässt, ob eine Serie wirklich pünktlich erscheint oder nicht, ist die erste Frage, wie viele von unseren damals 24 vorgestellten Serien sind tatsächlich 2024 erschienen? Was glaubt ihr?
Ich glaube schon ein Großteil, aber nicht alle. Was meinst du?
Ich sag 19.
19, ja, ungefähr wäre ich auch.
Du musst jetzt mehr oder weniger sagen, damit einer von uns gewinnen kann, Andrea.
20.
Dann hat Andrea gewonnen. Es sind 23. Shame on you, Hagen, du bist nicht erschienen.
Aber Hagen ist zumindest als Kinofilm gekommen.
Dann ist alles erschienen.
Kommt noch als Serie nochmal her.
Und wie viele von unseren Vorfreude-Highlights, glaubt ihr, sind am Ende in der Top 20 der Moviepilot-Community gelandet?
Der Moviepilot-Community, ich sag, in der Top 20? Mhm. Also ungefähr, ich sag mal so 10?
Dann sag ich 11.
Bingo, Andrea, sind 10. Oh.
Tut mir leid, Esther, tut mir leid.
Genau, und 8 sind dann in der Top 25 von unserem großen Filmstarts- und Moviepilot-Ranking gelandet. Da waren natürlich auch viele Staffeln mit drin. Deswegen sind es ein paar weniger neue Serien gewesen. Und ich habe gesehen, The Penguin haben wir mit Platz 23 ein bisschen unterschätzt. Und Dune Prophecy haben wir mit Platz 2 etwas zu hoch eingeschätzt.
Habe ich auch bis jetzt nicht geguckt, Dune Prophecy. Also manche Sachen, auf die ich mich sehr gefreut habe, habe ich dann doch nicht geguckt, weil die Kritiken nur so gemischt waren. Muss ich zugeben.
Hast du nichts verpasst.
Und es gab nur eine Serie, mit der wir richtig daneben lagen.
Those war? About genau. to Schnarch.
Those About to Schnarch, genau. Dann wollen wir euch natürlich jetzt nicht länger auf die Folter spannen. Und es tut mir leid, dass ich jetzt so viel quatsche, aber ich fange jetzt nämlich auch direkt an.
Bitte, Max, ich finde es auch gerecht, weil Max, du hast ja auch den größten Serien-Input hier, dann darfst du auch anfangen mit der allerersten Serie und uns sagen, was ist das Vorfreude-Highlight, wo so ein bisschen Vorfreude da ist, bei uns aber noch nicht die allergrößte.
Bei mir auf jeden Fall, Platz 25 ist eine Serie, die heißt All's Fair, die kommt bei Disney Plus dieses Jahr. Und habt ihr wahrscheinlich alle noch nie von gehört.
Den aber Spruch kenne ich, All's Fair in Love and War, also alles ist fair bei Liebe und bei Krieg.
Und es ist natürlich keine Serienvorschau, bei der ich dabei bin, ohne Ryan Murphy-Serie.
Ah, da.
Deswegen, eine neue Ryan Murphy-Serie kommt. Ausnahmsweise mal kein Horror und kein True Crime, sondern ein Genre, in dem er sich tatsächlich noch gar nicht so ausgetobt hat. Es ist nämlich eine Anwaltsserie.
Oho.
Und die handelt von einer Scheidungsanwältin und einer Kanzlei, die komplett aus Frauen besteht. Und typisch Ryan Murphy, natürlich ein extrem starker, namhafter Cast wieder dabei. Die Hauptrolle spielt Kim Kardashian. Aber dann kommen die ganzen Nebenfiguren. Glenn Close, Sarah Paulson, Naomi Watts, Niecy Nash und unter anderem ist auch noch Ed O'Neill dabei. Also, okay. Das ist ein sehr starker Cast und ich finde auch Kim Kardashian als Protagonistin einer Anwaltsserie natürlich sehr spannend.
War sie nicht letztens in American Horror Story in der letzten Staffel drin oder war das eine andere Kardashian?
Das war die vorletzte Staffel, genau. Okay, okay. Da hatte sie auch eine Hauptrolle. Genau, und natürlich mit ihrem persönlichen Hintergrund als Tochter von Robert Kardashian, der Anwalt im O.J. Simpson-Prozess, natürlich sehr spannend, der auch in American Crime Story schon
das
vorkam.
Das haut rein, ja.
Und sie selbst ist tatsächlich auch auf dem Weg, Anwältin zu werden und studiert seit einigen Jahren Jura.
Wirklich?
Mhm. Wow.
Also ist, glaube ich, ganz spannend.
Bugs packt ja noch den Tratsch aus im Hintergrund.
Und ursprünglich sollte eigentlich auch Halle Berry eine Hauptrolle spielen in der Serie. Die ist aber eine Woche, nachdem die angekündigt wurde, wieder ausgestiegen.
Okay.
Gemerkt, ach,
vielleicht wusste auch sie so nichts davon, dass sie da mitspielen sollte, als es angekündigt wurde.
Sie wenig Jura studiert für die Rolle.
Genau. Und das ist natürlich nicht die einzige Ryan Murphy-Serie, die dieses Jahr kommt. Es kommen unter anderem auch noch nach Dahmer und den Menendez-Brüdern eine Ed Gein-Serie, die dritte Monster-Serie bei Netflix.
Noch ein Serienkiller.
Mit Charlie Hunnam als Ed Gein. Und allerdings ist er da nur als Produzent dabei, aber da freue ich mich auch sehr drauf. Habe ich einfach noch mehrere Serien jetzt reingeschmuggelt.
Ich merke schon, du schmuggelst hier einfach noch was dazu.
Schummel, Max.
Mid-Century Modern, das klingt auch sehr wild, kommt glaube ich auch bei Disney Plus dieses Jahr. Es ist eine Multicamera-Sitcom von den beiden Will and Grace Schöpfern und ist im Prinzip beschrieben als das schwule Golden Girls. Und also eine Gruppe alter Schwuler, die zusammenwohnen. Also vor allem alt in Anführungszeichen. Die Hauptrolle spielt Matt Bomer und Nathan Lane unter anderem. Aber das klang natürlich auch sehr interessant. Genau.
Okay. Weiß man schon, wann die Was All's Fair-Serie startet?
Leider gibt's noch kein Startdatum.
Okay.
Und dann mache ich direkt weiter mit Platz 24.
Bitte, Max, bitte. Keine Anwaltsserie diesmal.
Genau, und zwar eine Gladiatoren-Serie, die vielleicht brutalste Serie aller Zeiten geht weiter und es ist hoffentlich kein Those About to Die. Das Original war es zumindest nicht. Wie steht ihr denn zu Spartacus?
Ja, den gab's mal, oder?
Habt ihr nicht gefeiert?
Ich habe nur den Film gesehen, nie die Serie leider. Ja. Obwohl sie ja sehr immer auftaucht, wenn es darum geht, was ist die brutalste Serie?
Ein Mann mit Muskeln, nehme ich an.
Genau. Genau, Spartacus, die Gladiatoren-Serie lief damals von 2010 bis 2013, 3 Staffeln und eine Miniserie lang. Und jetzt im Januar wird sie tatsächlich 15 Jahre alt.
Wow.
Deswegen hoffe ich, dass vielleicht auch zu der neuen Serie ein Startdatum bekannt wird zum Jubiläum. Die neue heißt nämlich Spartacus House of Asher. Und das ist quasi eine Fortsetzung. Es ist nämlich eine Was-wäre-wenn-Fortführung der Geschichte. Hauptfigur ist nämlich diesmal der Ex-Gladiator und intrigante Bösewicht Asher, der in der Originalserie am Ende der 2. Staffel enthauptet wurde.
Okay.
Und der spielt jetzt die Hauptrolle. Jetzt hat er seinen Kopf wieder.
Wäre das nicht lustig, so ein kopfloser Protagonist die ganze Zeit?
Und er spielt quasi dann in so einer alternativen Realität, die sich fragt, was wäre, wenn dieser Bösewicht überlebt hätte und stattdessen Spartacus getötet hätte oder dabei geholfen hatte, dessen Sklavenaufstand zu vereiteln. Und jetzt ist er dann Besitzer einer Gladiatorenschule, wie sich das natürlich gehört für eine Gladiatoren-Serie, und muss diese dann von zahlreichen Konflikten von innen und außen beschützen.
Ist der Titel so ein bisschen ein augenzwinkernde Anspielung auf House of Asher von Poe?
Nur Ashur.
Ashur, okay.
Genau. Und die Besetzung neben dem Asher aus der Originalserie ist unter anderem auch mit dabei Graham McTavish, den kennen wir als Dwalin, den Zwerg aus den Hobbit-Filmen.
Oder Outlander, auf jeden Fall immer als guten kämpferischen Schotten.
Genau, der spielt so den Ausbilder in diesem Ludus und dann spielt Claudia Black mit, da freue ich mich sehr. Die hatte damals in Farscape und Stargate 2 große Rollen gespielt als Politikerin, die dann den Niedergang von diesem Asher plant. Und es gibt noch eine von den zurückgekehrte Figur in der Serie und zwar Lucy Lawless spielt wieder mit.
Lucy!
Genau, die war in der Originalserie, spielte sie Lucretia, die im Prinzip so die Cersei Lannister von Spartacus war.
Okay.
Die hatte immer schöne Perücken auf. Immer lange rote Haare. Ganz toll. Also ich freue mich sehr. Ich fand die Originalserie sehr, sehr gut. Und es ist tatsächlich auch gerade mein Rewatch-Projekt.
Okay.
Ich habe die erste Staffel nochmal geguckt. Hab noch ein bisschen was vor mir.
Ich muss zugeben, meine Gladiatoren-Vorfreude ist nach dem letzten Jahr etwas gedämpft. Also sowohl Those About to Die war nicht so gut, als auch Gladiator 2 hat mich eher enttäuscht. Insofern, mal gucken. Lass ich mich überraschen.
Auch sehr interessiert, wie eine Spartacus-Serie 2025 überhaupt aussehen soll, weil die Serie damals natürlich schon sehr explizit war, was Gewalt und Nacktheit war. Also da gab es keine Szene, in der keine Brüste oder männliche Genitalien im Bild waren.
Ja, kann man ja mal wieder probieren.
Welcher Sender ist es, der das diesmal produziert?
Stars wieder war es auch damals, genau.
Okay, wenn es derselbe Sender ist, ist es ja vielleicht noch spannender, ob sie es wieder genauso durchziehen. Ich finde, das klingt so ein bisschen wie Cobra Kai, wenn der Bösewicht jetzt so eine Schule aufmacht. Nur brutaler.
Nur ein bisschen brutaler, genau. So, Platz 23. Andrea.
Ich darf.
Wohin führst du uns?
Ich führe uns in ein Institut. Die erste, aber nicht die letzte Stephen King-Verfilmung auf unserer Liste. Das Institut heißt die Serie. Erscheint bei MGM Plus und ist die Verfilmung von Stephen Kings gleichnamigen Sci-Fi-Horror-Bestseller von 2019 und kommt jetzt als Miniserie, also ein relativ neuer Stephen King-Roman. Und worum geht's? Es geht um das titelgebende Institut. Die Geschichte folgt einem 12-jährigen und hochbegabten Jungen, er heißt Luke Ellis. Seine Eltern werden ermordet und er wird entführt und in ein rätselhaftes Institut verschleppt. Also soweit so schlecht für ihn. Es werden auch noch andere Kinder mit besonderen Fähigkeiten dort gefangen gehalten. Und die Verfilmung macht den Hauptdarsteller jetzt ein bisschen älter. Also es ist kein 12-jähriger Junge. Sie haben
Werden keine Kinder mehr gequält.
Es werden keine Kinder mehr gequält. Es werden TeenagerInnen gequält. Genau, also alles ein bisschen bekömmlicher und erträglicher fürs Publikum. Genau, den Alice-Darsteller selber kenne ich nicht, Joe Freeman. Der war, ich habe nachgeguckt, 18 bei Drehbeginn. Also es ist wirklich alles ein bisschen angenehmer gestaltet.
Es ist legitim, ihn zu quälen.
Genau. Ich hatte mir ein Interview vom Schöpfer dazu durchgelesen, Benjamin Cavell. Der hat auch die Stephen King-Verfilmung The Stand gemacht. Star bespickt, aber schlecht besprochen damals. kam nicht so gut an. Er hat auch bei Justified mitgeschrieben, hat auf jeden Fall ein paar spannende Sachen gemacht schon. Ein weiterer Hauptdarsteller, er wird einen Kleinstadtpolizisten spielen, Ben Barnes. Esther, wo haben wir Ben Barnes gesehen? Leider abgesetzt.
Zuletzt in Shadow and Bone oder wenn ihr Narnia kennt, Prinz Caspian von Narnia, lange
oder
her.
Oder die Punisher-Serie.
Ja.
Genau, der Ben Barnes, da darf er wieder seine nächste Hauptrolle spielen. Und Mary Alice Parker ist auch mit dabei, die Hauptdarstellerin von Weeds, habt ihr bestimmt schon mal gesehen.
Hat
auch wenn
man
ihr
sie Weeds seit Weeds eigentlich nicht irgendwie nochmal gesehen, oder?
Sie hatte zumindest keine so herausstechende Hauptrolle mehr. Jetzt ihre neue Chance in Das Institut.
Jetzt möchte sie Kinder quälen.
Jetzt, nee, ich glaube, sie spielt, sie ist in dieser Kleinstadt und geht eher dann auf Mysteriensuche gemeinsam mit Polizist Ben Barnes, was es denn mit den ganzen verschwundenen Kindern auf sich hat. Genau, wir wissen noch nicht, wann es erscheint. Es wird eine Miniserie. Bei Stephen King Sci-Fi-Horror bin ich eigentlich immer dabei. Kann alles dabei rauskommen, so von der Qualität her meistens. spannend finde ich es aber allemal.
MGM Plus sehen, wo kommen die in Deutschland, ist unterschiedlich. Die haben keinen festen Sender, oder?
Ja.
Genau, da müssen wir mal drauf warten, wann es angekündigt wird, wo es dann erscheint, wer sich das schnappt. Aber Stephen King findet zumeist ein Zuhause, auch in Deutschland.
Ich habe auf jeden Fall den Beweis für die Anwesenden hier im Podcast-Studio. Ich höre gerade aktuell das Hörbuch.
Ah ja, wir können es sehen auf Herr Max Handy.
Noch 11 Stunden habe ich vor mir.
Noch 11 Stunden.
Das sind immer diese Stephen King-Hörbücher, die gehen immer gefühlt 30 Stunden. Das ist zu lang.
Diese Schreibwut von diesem Mann, unfassbar. Und ist es sehr Stephen King-y?
Ja, typisch Stephen King, er schweift immer ab. Ich mag das. Das ist immer so, oh, guck mal, ein Vögelchen. Oh, was hat das für eine große, lange Geschichte vielleicht noch hinter sich? Jetzt mach doch mal weiter.
Zum Glück ist es eine Miniserie, da müssen sie sich irgendwie ein bisschen ranhalten.
Genau. Dann gehen wir vom Institut zu Netflix.
Endlich, wirklich ein Sender, wo wir auch wissen, wo es dann kommen wird. Und sogar mal schon einmal mit einem Startdatum, nämlich nächsten Monat, am 20. Februar, kommt Zero Day zu Netflix. Und Max hat gesagt, ich zitiere wortwörtlich, Queen Angela Bassett als US-Präsidentin, mehr müssen wir auch gar nicht zur Serie sagen. Da habt ihr, können wir gleich weitermachen.
Vielleicht sollte man noch erwähnen, Robert De Niro spielt auch mit.
Ja, der spielt auch noch mit. Also es sind, na gut, ich erzähle euch noch ein bisschen mehr. Es sind 6 Folgen, auch eine abgeschlossene Miniserie, was ja immer ganz schön ist, wenn man weiß, okay, das hat einen Anfang und einen Endpunkt, diese Serie. Und es ist ein politischer Verschwörungsthriller. Nach einem globalen Cyberangriff muss nämlich der ehemalige US-Präsident George Mullen aus dem Ruhestand zurückkehren. Muss man erstmal schaffen. Obwohl er sich eigentlich so seine Rente vielleicht nicht unbedingt so ausgemalt hat. Allerdings sind 3.402 Menschen am Zero Day gestorben. Chaos durch Flugzeugabstürze, entgleiste Züge durch diesen Cyberangriff halt. Und er leitet jetzt die Kommission, die herausfinden soll, was hinter diesem wahrscheinlich Terrorangriff steckt und natürlich die Schuldigen dingfest machen, bevor vielleicht sowas nochmal passieren kann. Und zugleich ja scheint die Welt dann von recht unkontrollierbaren Mächten irgendwie zerstört zu werden oder auch nicht. Man weiß nicht so genau, wo das alles hinlaufen soll. Er sucht jedenfalls die Wahrheit und muss entscheiden, wie weit Verschwörungstheorien irgendwie selbst erschaffen sind und eingebildet oder doch ein Körnchen Wahrheit dahinter steckt. Das ist so die Grundprämisse von, wir haben eine weltweite Katastrophe, wie gehen wir jetzt damit um? Der Ex-Präsident muss es herausfinden. Das Poster ist auch schon schön unheilvoll, da wählt nämlich so eine Amerika-Flagge auf Halbmast und da drüber sind dann ganz oben an der Spitze Überwachungskameras angebracht, die in jede Richtung schauen. Also ist wahrscheinlich auch schon metaphorisch da gut eingeordnet. Mich hat es ein bisschen so an Civil War Vibes erinnert, wenn ihr euch da an den großen Kinofilm letztes Jahr erinnert. Und auch der Cast ist einfach unglaublich. Ich lese einfach mal nur die Namen vor. Ihr dürft gerne Geräusche dazu machen, wenn euch ein Star gefällt. Wir haben Robert De Niro als US-Präsident, Jesse Plemons, daher vielleicht auch der Civil War Vergleich in meinem Kopf, Lizzie Kaplan, Connie Britton, Angela Bassett hatten wir ja schon, dass Max da ein großer Fan ist.
Matthew Ihr hört Modine. Es, wie mein Körper auf den Boden knallt.
Joan Allen, Bill Camp und ich freue mich auch besonders über Dan Stevens, der auch noch mitmischt.
Der Dan?
Ja,
wo kommt der
Dan
her? Wow, das, wow.
Also. Ja, und das ist also schon mal so ein starker Cast, da scheinen sich viele für begeistert zu haben, was auch mal ein gutes Zeichen ist, wenn Stars denken, das könnte eine gute Serie werden. Und Regisseur Leslie Linker-Glätter, der hat zum Beispiel bei Homeland oder Regie geführt, fand ich auch passend, ist also auch so die Verschwörungsrichtung. Und auch die Schöpfer sind eine interessante Mischung, die diese Serie ins Leben gerufen haben. Da haben wir nämlich einerseits Eric Newman, der eher so Netflix-Produzent ist, aber ganz unterschiedliche Sachen wie Painkiller, Rebel Moon und American Primeval zuletzt gemacht hat. Dann haben wir Noah Oppenheim, der Jackie oder Maze Runner oder Allegiant geschrieben hat, auch eine wilde Mischung. Und dann haben wir noch Michael Schmidt, der eigentlich gar kein Serienautor ist, sondern ein Korrespondent und Reporter, der für nationale Sicherheit verantwortlich darüber hat berichtet. Also scheint dann auch so ein bisschen dieser Wahrheitsansatz drin zu stecken, wie man mit sowas in der Realität umgehen würde. Genau, der hat dann zum Beispiel darüber berichtet, wie die Trump-Unterstützer des Kapitol damals gestürmt haben. Also das ist schon hochbrisante politische Kost, die da, glaube ich, auf uns zukommt. Und das müssen wir dann gar nicht lange warten, weil schon am 20. Februar die Serie bei Netflix startet. Zero Day.
Ich hoffe ja, dass Robert De Niro einfach irgendwann in der Serie sagt, I love my country.
Du meinst, es wird genauso gut wie The Night Agent?
Mindestens.
Okay, also wird dann eine gute Serie, wenn Trump sie verbieten möchte.
Mal gucken.
So, Esther, Platz
21. Ich mache direkt
21.
weiter. Genau, ja. Jetzt hatten wir politisch, jetzt muss natürlich auch wieder ein bisschen Fantasy rein, sonst wäre das hier kein guter Podcast für mich, glaube ich. Und zwar startet beim Sender AMC die Serie The Talamasca. Und es ist kein Geheimnis, dass ich ein großer Fan der Serie Interview with the Vampire bin. Und
zu Recht.
Insofern genau. Dann gab es natürlich auch noch die Mayfair Witches, die jetzt gerade in ihre zweite Staffel gestartet sind und zusammen bilden diese zwei Serien plus der neuen, die The Talamasca heißt, das Immortal Universe, also ein Universum aus Fantasy-Figuren und Gestalten, die aus Anne Rices Büchern stammen, wo sie auch ziemlich viel geschrieben hat drüber. Und der Titel The Talamasca ist keineswegs eine scharfe Soße, was zumindest meine erste assoziieren, dass ich denke, was, Tabasco? Sondern es ist eine Geheimgesellschaft aus Anne Rices Büchern, die das Übernatürliche erforschen, errichtet im Verborgenen, um so übernatürliche Kreaturen wie Vampire, Werwölfe, Hexen zu verfolgen, zu überwachen, zu untersuchen. Und Rice hat es selbst so ein bisschen als übersinnliche Ermittler, diese Angestellten, sage ich mal, dieser Organisation beschrieben. Und die haben dann so geheime Einflussnahme, wie zum Beispiel die Illuminati, könnte man es vielleicht im realen Leben vergleichen. Also, dass die überall ihre Finger so ein bisschen mit drin haben und da Einflussnahme nehmen. Genau. Und in der zweiten Staffel von Interview with the Vampire, Andrea muss mal kurz weghören, gibt es da natürlich auch schon, dass sie mal kurz irgendwie so mit reinkommen in Form von Menschen, die da auf den Journalisten Daniel Malloy zukommen. Und in Mayfair Witches gibt es natürlich auch den visionsbegabten Cyprian, der ein Agent der Talamasca ist. Also wir haben da schon so einen gewissen Vorfühlung bekommen, wer die Leute sein könnten. Und jetzt steigen wir direkt rein, was die denn eigentlich wirklich treiben. Und auch der Cast ist relativ bekannt. Ich habe mich vor allem gefreut über Elizabeth McGovern, die Andrea, du garantiert kennst aus Lady Cora Grantham aus Downton Abbey. Die habe ich jetzt auch lange schon nicht gesehen. Also die Lady von den Downton Abbey-Leuten, die seine Ehefrau vom Lord. Die spielt die Helen, die führt in New York das Mutterhaus dieser Organisation an. Und untersucht jetzt verdächtig, dass da irgendwas im Londoner Mutterhaus nicht so richtig koscher ist. Also irgendwie scheint da jemand infiltriert, die zu haben, dieses andere Haus. Und nach dem Tod holt sie einen mysteriösen Neuling an Bord, der ihr helfen soll, das alles aufzuklären. Ein Typ namens Guy Anatol, gespielt von Nicholas Denton, den ihr vielleicht aus der Serie Gefährliche Liebschaften kennt. Oder auch nicht. Ich kannte ihn vorher nicht so unbedingt. Der ist natürlich brillant und gut aussehend und sein Gehirn funktioniert etwas anders. Und er hat dann im Jurastudium da auch schon ein bisschen sich Wissen angeeignet. Und dann haben wir zuletzt vielleicht noch wichtig zu wissen, einen Amerikaner namens Jasper noch an Bord, der in der Londoner Talamasca niederlassen Fassung arbeitet. Wahrscheinlich ist er da in diese Verschwörung involviert. Wir wissen es nicht. Aber er wird gespielt. Den kennen wir zumindest von William Fichtner. Woher kennt ihr William Fichtner?
Armageddon.
Ach ja, sehr gut, Andrea, sehr gut. Ich denke tatsächlich immer als erstes an Prison Break als Serien. Ja. Genau, L.A. Crash hat da auch noch mitgespielt. Also ein Gesicht, was ihr garantiert, wenn ihr es nachschlagt, dacht, ach, der ist das, auch wenn der Name vielleicht jetzt nicht sofort ein paar Glocken läutet. genau, und die Serie wurde schon 2023 angekündigt. Staffel 1 soll 6 Episoden haben. Showrunner ist John Lee Hancock. Interessant, weil der hat davor so Sachen wie The Blind Side und Saving Mr. Banks geschrieben oder beziehungsweise Regie geführt. Und jetzt kommt so eine Fantasy-Serie. Okay, bin ich gespannt. Zweiter Showrunner ist Mark Lafferty. Der hat zum Beispiel bei The Right Stuff, Halt and Catch Fire, Castle Rock oder Manhattan mitgemischt. Also auch viel Serienerfahrung. Und ich hoffe natürlich weiterhin auf ein Crossover, dass wir vielleicht noch ein paar Figuren aus Interview with the Vampire und Mayfair Witches dann auch in The Talamasca wiedersehen. Und wir vermuten mal ganz stark, dass die Serie dann auch zu Magenta TV kommt, weil bisher da alle anderen Serien dieses Immortal-Universums auch schon vertreten sind. Insofern, genau, soll das im Laufe des Jahres passieren? Wir wissen noch nicht genau wann, aber
es kommt. Ich denke mal im Sommer, damit im Herbst dann Interview with the Vampire Staffel 3 kommen kann.
Das ist eine fundierte Theorie, Max.
Genau.
Andrea, du wurdest ja jetzt auch schon angesteckt, endlich mal, von Interview with the Vampire als Serie. Bist du schon so weit, dass du sagst, du willst da auch noch mehr Serien von gucken oder begnügst du dich erstmal mit dem, was du hast?
Ich glaube, ich werde jetzt erstmal die zweite Staffel Interview with the Vampire gucken. Und wenn du sagst, dass das da schon angeteased wird, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich dann Lust habe, die Serie auch zu gucken, um da so ein bisschen weiter und tiefer noch einzusteigen. Bin auch wirklich sehr begeistert, bin sehr angetan. Danke, dass du so oft gesagt hast, guck
jetzt endlich Interview with the Vampire.
Genau, hier auch nochmal der Aufruf, guckt Interview with the Vampire.
Tut es wirklich, ich habe es getan und ich
nicht
bin begeistert.
Andrea, du darfst direkt weitermachen mit Platz 20.
Ich mache weiter mit Platz 20 unseres Vorfreude 2025 Rankings. Lazarus. Okay, das ist der neue Sci-Fi-Anime von, haltet euch fest, Cowboy Bebop Schöpfer. Und es wird bei Adult Swim erscheinen, bei uns dann im Pay-TV-Sender Warner TV Comedy. Genau. Lazarus, also vielleicht erstmal noch ein Wort zum Cowboy Bebop Schöpfer. Ich habe seinen Namen gar nicht genannt. Er heißt natürlich Shinichiro Watanabe. Genau, bestens oder am allerbesten bekannt für seinen großartigen, musikalisch umwerfenden Anime Cowboy Bebop. Und das neue Projekt ist aus mehreren Gründen interessant. Ich finde an sich die Handlung auch schon spannend. Es spielt im Jahr 2052 in einer eigentlich auf den ersten Blick Utopie, weil es einen medizinischen Durchbruch gab vor 3 Jahren. Ein Wissenschaftler hat mit dem Medikament Harpuna ein Wundermittel erschaffen, das alle Krankheiten heilt. Aber das kleine Problemchen, das sich daraus ergibt, ist, es hat eine Nebenwirkung. Und zwar nach 3 Jahren stirbt man. Und leider sind jetzt 3 Jahre um. Ich nehme an, die ersten Leute sterben. Und jetzt muss sich die Welt eilig daran machen, ein Gegenmittel zu finden. Dafür muss eine Spezialeinheit von 5 AgentInnen, um die wird es dann vor allem gehen in der Serie, sich auf die Suche machen nach dem Wissenschaftler, um ein Gegenmittel herzustellen. Und das Ganze ist natürlich auch schon wegen unserem Cowboy Bebop-Schöpfer sehr interessant. Aber es ist auch sehr interessant, weil Chad Stahelski, ihr kennt ihn als Macher von John Wick zum Beispiel, für die Action-Szenen, die Kampfszenen von diesem Anime-Projekt verantwortlich
im
zeichnet.
Im animierten Action?
Ja,
okay.
Genau. Das finde ich total interessant. Natürlich hat Shinichiro Watanabe auch wieder sehr viel Wert auf die Musik gelegt. Da haben zum Beispiel Kamasi Washington und Musiker wie Bonobo und Floating Points die Musik geschrieben für den Anime. Ich freue mich riesig drauf. Ich glaube, da muss ich dann auch ausnahmsweise mal den Pay-TV-Sender Warner TV Comedy anschmeißen, weil das voraussichtlich erstmal die einzige Auswertung in Deutschland sein wird. Ich als großer Cowboy Bebop-Fan, ich habe gerade ein eingerahmtes Cowboy Bebop-Poster zu Weihnachten bekommen, das jetzt aufgehängt wird. Vielleicht wird es irgendwann ein Lazarus-Poster daneben geben. Mal schauen.
Ich mochte auch seine anderen Anime-Serien sehr gern, weil Samurai Champloo hat er gemacht und Space Dandy, allein schon wegen dem Titel. Der war auch ganz bezaubernd, der Anime. Und es gab auch jetzt schon Clips aus der Serie und die sehen halt auch wieder ziemlich geil aus.
Sieht richtig
so diese
gut
Bewegung
aus.
Von dem Hauptcharakter, war man sofort, das ist Spike Spiegel. So diese Bewegung, immer diese flüssigen
Haare von Spike Spiegel und die Bewegung von Spike Spiegel, ja, das muss gut werden.
Genau, das ist Lazarus, unser Platz 20. Jetzt gehen wir weiter höher in der Vorfreude, Platz 19. Da habe ich eine Apple TV Plus Serie mitgebracht, eine deutsche Apple TV Plus Serie und sie heißt Krank Berlin.
Wird sie so gut wie Wes Wonder? Das ist die Frage.
Ich darf dazu nichts sagen. genau, das ist die erste deutsche Serie in unserem Vorfreude-Ranking jetzt. Und genau, nach Where's Wanda die zweite deutsche Apple TV Plus Serie aus Deutschland. Beziehungsweise hier war auch das ZDF Neo war mit dabei, in die Produktion involviert. Und ursprünglich war die Serie eigentlich für Sky angedacht, aber die haben sich dann ja aus der Welt der Serieneigenproduktion zurückgezogen und dann ist das Projekt quasi übergewandert und das haben sich dann ZDF Neo und Apple TV Plus geschnappt. Und das Ganze ist eine Krankenhausserie, die in die Notaufnahme des schlimmsten Krankenhauses von Berlin führt, und zwar in Neukölln, wo auch sonst. Genau, und die Serie startet schon im Februar.
Ich hoffe, es ist ein fiktives Krankenhaus, was sie da genommen haben.
Serie startet schon im Februar, werden also nochmal in der Monatsvorschau in der nächsten näher drüber sprechen können wahrscheinlich. Aber hier schon mal die Kurzvorstellung. Es geht um die Ärztin Dr. Parker, die Hals über Kopf ihr Leben in München hinter sich lässt und nun Leiterin der Notaufnahme im Krank Berlin mit Stress, Hektik und Chaos konfrontiert wird. Und diese Rettungsstelle ist völlig überlastet. Das Personal weiß kaum, wo hinten und vorne ist. Und einer der Ärzte hat sogar ein hartes Drogenproblem und wechselt nur zwischen Schicht und Club hin und her. Und Dr. Parkers Ideen für Maßnahmen und Reformation stoßen aber auf heftige Gegenwehr. Oh, klingt ein bisschen wie New Amsterdam.
Ja, dachte ich auch gerade.
New
ja,
Amsterdam meets Fall. The Bear. Also so dieses Stresslevel hat schon ein bisschen The Bear-Vibes im Krankenhaus nur. Und der Look ist auch ziemlich cool. So sehr düster, dreckig, grisselig von der Serie. Und natürlich für Fans von Stressserien wie This is Going to Hurt passt, glaube ich, auch gut dazu zum Krankenhausthema und The Bear. Könnte das, glaube ich, ein Highlight-Anwärter sein dieses Jahr. Genau. Insgesamt 8 Folgen sind das und die starten am 26. Februar schon.
Eine detektivische Beobachtung am Rande. Ich finde es interessant, dass Max sagt, er darf noch nichts dazu sagen. Das heißt, meistens hat er es schon gesehen, aber er wollte es in seinen Vorfreude-Podcast reinbringen. Also scheint sie ja gut zu sein, die Serie.
Mein Gedanke, Esther, mein
gut.
Gedanke.
Weiter im Text.
Ich freue mich immer noch sehr auf diese Serie.
Ich finde es richtig cool. Ich werde sie vielleicht nicht gucken, weil Krankenhausserien schlagen mir immer ziemlich auf den Magen, aber wenn ich es gucken könnte, würde ich es definitiv gucken.
Hallo, Drag Queens mit Gallenstein. Mehr brauche ich nicht sagen.
Passt, dann mache ich weiter mit Platz 18. Cassandra.
Noch eine deutsche Serie, schon wieder
eine. Noch eine deutsche Serie. Und zwar die erste, glaube ich, die man dann gucken kann von allen Serien, die wir hier haben. Sie erscheint nämlich schon am 6. Februar und das auch bei Netflix. Habt ihr wahrscheinlich alle, die uns hier zuhören, deswegen. Ja, Cassandra, eine deutsche Killer-Roboter-Serie. Also, ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich ein Killer-Roboter ist. Man könnte es vermuten, dem Trailer nach. Es wirkt ein bisschen wie eine etwas längere, ausgiebige Folge von Black Mirror, der deutsche Take on Black Mirror. Worum geht's denn? Es geht um Cassandra. Cassandra ist eine elektronische Haushaltshilfe. Sie ist eine Art sprechender und fahrender Roboter. Guckt euch mal den Trailer an, den gibt's natürlich schon. Sie hat nämlich ein ziemlich geiles Design, finde ich, wenn man sie da so von der Seite sieht, wie sie da so leicht vorne übergebeugt mit einem so einem Vintage-Fernseher am Kopf, Vintage-Fernseher am Kopf dasteht. Genau, ein Roboter mit einem Frauengesicht auf einem Bildschirm vorne dran. Sie wurde bereits in den 1970er Jahren erfunden, so sieht sie auch aus, als Teil des, das
wäre
nicht
auch
böse gemeint, aber es hat so einen ziemlich coolen Retro-Chic. Sie war Teil des ersten Smart Homes, das es jemals gab in Deutschland, offenbar schon in den 1970er Jahren, entwickelt. Die Eigentümer von diesem Haus starben allerdings unter seltsamen Umständen und jetzt über 50 Jahre später zieht eine neue Familie ein. Und das Cassandra erwacht aus einem langen Schlaf und ihre 1970er Wertvorstellungen und generell ihr Robotertrauma, das sie so offenbar mit sich herumträgt, clasht ziemlich mit den Werten und generell der Familie, vor allem der Mutter, die da so ein bisschen spürt, dass irgendwas nicht ganz stimmt mit Cassandra. Cassandra will unbedingt Teil der Familie sein und setzt alles dran, nicht nochmal eine Familie zu verlieren. Ich bin gespannt, ob das auch wirklich fein ausgearbeitet wird oder ob das eine eher herkömmliche Killer-Roboter-Serie wird. Mitspielen tun zum Beispiel Mina Tanda, kennt ihr bestimmt aus als Hauptrolle aus Maria im Schmeckt's nicht. Sie spielt die Mutter der Familie. Der Kopf auf Cassandra ist Lavinia Wilson, kennt ihr bestimmt aus Deutschland 86 oder zuletzt war sie auch in Zeitverbrechen mit dabei. Und Showrunner, Regie, Drehbuch, alles in einem hat gemacht Benjamin Gutsche. Kennt ihr vielleicht von Arthurs Gesetz mit Jan-Josef Liefers, eine relativ gut bewertete Serie. Ich habe sie selber nicht gesehen. Genau, mit Jan-Josef Liefers und Martina Gedeck. Vielleicht habt ihr die schon mal gesehen. Ich bin sehr gespannt drauf. Deutsche Genreserien gucke ich mir immer an. Ist so ein Hit and Miss. Aber ich bin gespannt, nichtsdestotrotz.
Ich mochte ja Humans, die schwedische und die britische Serie, wo ja auch so ein bisschen es darum geht, was macht man, wenn man jetzt so eine elektronische Persönlichkeit im Haus hat. Aber mal gucken, wo das hinläuft mit diesem Retro-Look. Ich mag ja so alternative Geschichtsschreibung, wo man schon weiß, es hat sich schon in der Vergangenheit irgendwo anders hin entwickelt und jetzt sind wir in der Gegenwart, aber die Gegenwart ist ganz anders als die, die wir kennen.
Ich würde sagen, guckt mal am 24. Januar auf Moviepilot und da wird vielleicht ein Text zu dieser Serie erscheinen, ob sie gut oder nicht gut ist.
Fällt da etwa ein Embargo?
Ja. Sehr schön.
Dann eine Serie bei Amazon.
Oh, Amazon hat man noch gar nicht heute,
Platz
oder?
Platz 17, stimmt. Genau. Und zwar eine Horrorserie und die heißt The Bondsman. Und die ist aus der Blumhouse-Schmiede, die natürlich auch sehr viele Horrorfilme steht. Und die Hauptrolle spielt Kevin Bacon. Allein deshalb würde ich sie schon gucken. Eine Horrorserie mit Kevin Bacon. Und noch besser, er spielt einen Kopfgeldjäger namens Hub Halloran.
Also nicht James Bond.
Nein, Hub Halloran. Und der ist ein Kopfgeldjäger aus dem Hinterland und der stirbt und kehrt aber von den Toten zurück und kriegt dann quasi so eine zweite Chance aufs Leben, aber muss doch seinen Job als Kopfgeldjäger wieder aufnehmen, aber mit einem übernatürlichen Twist und wird jetzt mit Dämonen konfrontiert.
Oh,
mehr braucht man dazu nicht wissen, das klingt ziemlich cool.
Ja, es klingt abgefahren. Hab gerade so ein bisschen Supernatural-Vibes bekommen.
Sagen, so nach dem Ende von Supernatural haben wir eigentlich so keine richtig guten Dämonenjäger-Serien mehr gehabt.
Nee. Ist das auch so Case of the Week oder geht's dann um die...
Man weiß leider noch gar nichts über die Serie.
Schade. Was weiß man denn schon, Max?
Dass Kevin Bacon einen Kopfgeldjäger spielt und es geht irgendwie um Dämonen, aber man weiß auch noch nicht, arbeitet er im Auftrag von Dämonen, um irgendwelche Menschen irgendwie ins Jenseits zu befördern oder ob er Dämonen jagt, man weiß es noch nicht.
Ich finde es immer gut, wenn wir so ein paar Wildcards hier drin haben, die wir einfach reinschmeißen und gucken, was passiert, ob die Serie gut oder schlecht wird.
Genau, warum sie auch spannend ist, der Showrunner der Serie, das ist nämlich Eric Olesen, das war der Showrunner von Carnival Row Staffel 2 oder von Daredevil Staffel 3. Also er hat schon zwei sehr gute Serienstaffeln
hochwertige Sachen gemacht.
Genau, und das sind 8 Folgen und sie gehen eine halbe Stunde.
Und Amazon. Amazon ist ja auch ein relativ verlässlicher Streamingdienst für gute Qualität.
Mhm.
Und Kevin Bacon.
Und Blumhouse auch.
Und Blumhouse. Also mich hast du.
Tanz Kevin Bacon. Footloose. Sorry. Wahrscheinlich nicht. Wollen wir weitergehen?
Ja, wir gehen weiter.
Auch zu einem Streamingdienst, den wir noch nicht hatten. Nämlich zu Paramount Plus.
Mhm.
Da startet The Medicine und Yellowstone-Serien-Universums-Fans wissen jetzt natürlich, das ist eine neue Yellowstone-Serie, die da kommt. Also im Februar haben wir jetzt ja erstmal die zweite Staffel von 1923. Aber es ist noch eine weitere hier in Planung, um dieses Universum zu erweitern. Und zur Handlung ist noch gar nicht so viel bekannt, außer dass die Serie der McIntosh-Familie folgt, die ursprünglich aus New York City stammt, jetzt aber nach einer Tragödie ins Medicine River Valley übersiedelt, daher auch der Name The Medicine. Und das ist mitten in Montana, die Anbindung dann auf einmal funktioniert an Yellowstone, nur unweit der...
Sind nur ein paar Kilometer.
Max hat mir dann irgendwann mal einen Link geschickt und gesagt, guck mal, ist gar nicht so weit weg von der Ranch, wo Yellowstone gespielt hat, haben soll. Genau, und in dieser wunderschönen Landschaft wollen sie jetzt ihre Trauer so ein Stück weit verarbeiten, denn sie haben bei einem Flugzeugunglück Bruder bzw. Schwager verloren. Und ja, wir wollen natürlich so ein bisschen spekulieren, was ist die Serie, was bietet die uns im Yellowstone-Universum? Besonders interessant ist, dass sie vorher mal 2024 hieß. Wir können uns also denken, dass sie wahrscheinlich nach dem Ende von Yellowstone Staffel 5 jetzt spielen wird und dass sie in der Gegenwart angesiedelt ist. Also wieder so ein Neo-Western wird statt ein richtiger Western in der Vergangenheit.
Und nicht Matthew McConaughey mitspielt.
Genau, der war nämlich auch vorher dafür angekündigt gewesen. Also die genaue Story-Anbindung ist natürlich an Yellowstone noch unklar, aber wenn man den Ort sich anguckt, könnte man denken, vielleicht kommt ja mal ein Casey oder so vorbei und schaut, was da los ist im Madison Valley. Besonders interessant ist der Cast, der jetzt schon bekannt ist, nämlich Michelle Pfeiffer spielt eine der Hauptrollen.
Wow.
Die ist die Matriarchin Stacy, die da den Umzug sicherlich auch mit ankurbelt. Ich freue mich auch sehr über Patrick J. Adams, den ihr vielleicht aus Suits kennt als Mike Ross. Da ist er, glaube ich, groß geworden als Russell McIntosh, Investmentbanker. Die Suits-Fans. mit Ehefrau Paige zieht er da von dem Luxus in die Provinz. Mal gucken, wie diese Umstellung so funktioniert. Und ansonsten haben wir noch dabei Ben Schnetzer, den ihr vielleicht aus Pride kennt, Kevin Seegers aus Transamerica und der große Clou, Andrea, spitze die Ohren, Matthew Fox ist dabei. Nach Jahren nach Lost ist er wieder in einer Serie zu sehen.
Wow.
Ich vermute mal so ein Stück weit, dass er vielleicht der Ersatz für Matthew McConaughey sein könnte, für die Rolle.
Ich finde, er sieht ja optisch eigentlich aus wie Jamie Dutton.
Ich befürchte allerdings so ein bisschen, dass er vielleicht auch dieser Todesfall sein könnte, mit dem die Serie losgetreten wird. Mal gucken, also ob er eine große oder eine kleine Rolle hat.
Er soll eine Hauptrolle spielen.
Okay, eine Dauerhafte.
Sie haben einfach den nächsten Matthew genommen. Naja.
Einen anderen Matthew, ja, stimmt. Genau, und die Serie hat 10 Folgen angekündigt. Egal, was andere Serien sagen, Taylor Sheridan sagt, ich mach 10 Folgen in meinen Serien. Denn es ist natürlich wieder eine Taylor Sheridan-Serie. Der Schöpfer lässt es sich nicht nehmen, da sein eigenes Serienuniversum zu steuern. Und auch hinter der Kamera gibt es dann ein paar Überläufer, wie zum Beispiel Christina Voros, die hat mehrere Folgen in Staffel 5 auch Regie geführt. Genau, also da scheint Yellowstone sich an die bekannte Rezept zu klammern und dann hoffe ich mal, dass das auch spannend wird als neuer Serieneintrag in dieses Universum.
Also ich habe ja keine Ahnung von Yellowstone. Ich habe ja die erste Staffel abgebrochen. Ich würde mir das aber gerne angucken, weil Michelle Pfeiffer als Matriarchin klingt einfach so gut, dass ich hoffe, dass man da kein Vorwissen braucht. Muss ich mir dann Bescheid geben, Esther.
Bei den bisherigen Spin-offs brauchst du eigentlich, die sind immer eigenständig, stehen eigentlich für sich. Deswegen denke ich auch The Madison, Matthew Fox.
Gut, wenn ihr genug von ihr Lust habt, dann gehe ich auch schon weiter zu meiner nächsten Serie.
Gerne.
Am 20. März hat sie sogar schon ein Startdatum, startet bei Netflix und heißt The Residence. Und ich weiß gar nicht, warum ich heute alle Weiße Haus-Serien vorstellen muss.
Was ein Zufall.
Genau, denn die titelgebende Residence ist natürlich das White House in Washington, D.C. Und die Serie, jetzt wird's interessant, ist von Grey's Anatomy-Schöpferin Shonda Rhimes mitproduziert. Die hat ja vor einiger Zeit einen großen Netflix-Deal abgeschlossen, um da fleißig Serien zu produzieren. Also sie ist dann meistens nicht Showrunnerin oder Serienschöpferin, sondern wirkt dann im Hintergrund mit, dass die so in eine bestimmte Richtung gehen. Und da hat sie dann halt schon so Serien wie Bridgerton, Queen Charlotte oder Inventing Anna sehr erfolgreich bei Netflix gestemmt noch. Und ja, diese neue Serie ist jetzt natürlich deshalb auch wieder viel Aufmerksamkeit wert. Mal gucken, was das wird. Es wird eine Krimiserie mit Comedy-Anteil. Also auch nochmal ein neues Genre mit 8 Folgen. Und es geht um die exzentrische Ermittlerin Cordelia Kapp, eine Beraterin der Polizei, die ins Weiße Haus in Washington kommt, um einen Mord aufzuklären, der sich während eines Staatsabendsessens ereignet hat. Gibt es denn sowas beim Dinner? Morden beim Dinner? Und ihr Spezialgebiet ist es so, das Verhalten von Menschen zu beobachten, zu analysieren und daraus vielleicht irgendwie Schlüsse zu ziehen, ob die schuldig sind oder nicht. Und Verdächtige gibt es nicht zu knapp, denn 157 Personen Personal hat das Weiße Haus und die verteilen sich auf 132 Räume in dieser berühmten Residenz. Also ich glaube, da hat sie gut zu tun. Und es klingt auf jeden Fall noch so einer gut gelaunten Murder-Mystery-Serie. Mhm. Hat auch eine Buchvorlage von der Journalistin Kate Anderson Brower. Die heißt The Residence Inside the Private World of the White House. Mal gucken, wie sie sich dann da wirklich anlehnt. Die Produktion von der Serie hat eine ziemlich bewegte Geschichte, weil sie immer wieder verzögert wurde. Erst gab es den Hollywood-Streik 2023, da musste gestoppt werden. Dann ist leider einer der Hauptfiguren dahingeschieden, nämlich Andrew Brower ist ja gestorben letztes Jahr. Wurde dann von Giancarlo Esposito ersetzt und ja, jetzt ist es endlich soweit. Jetzt haben wir diese Serie wirklich vor der Tür stehen. Vielleicht noch interessant, der Creator Paul William Davis hat schon andere Serien schreibend zum Erfolg geführt. Sowas wie Scandal, Betrayal oder For the People hat er als Serienschöpfer kreiert. Und ich freue mich besonders über die Hauptdarstellerin. Das ist nämlich Uzo Aduba. Also alle Orange is the New Black Fans werden jetzt wahrscheinlich jubeln. Die kann hier in diese exzentrische Ermittlerin-Rolle schlüpfen. Dann haben wir Randall Park als FBI-Agent, natürlich als Comedy-Darsteller bekannt, so aus Sachen wie Fresh off the Boat oder Always Be My Maybe. Und der schon erwähnte Giancarlo Esposito mischt natürlich überall mit, nicht nur in Breaking Bad als Gustavo Fring, sondern auch jetzt hier als Personalleiter im Weißen Haus. Genau. Ich finde, das klingt interessant genug, um da mal reinzugucken, oder?
Auf jeden Fall. Es klingt vor allem nach einem richtig coolen Whodunit. Mhm. Also in erster Linie klingt es ja, als wäre es ein Whodunit, aber so ein bisschen anders aufgerollt. Ja, so ein bisschen anderes Setting. Und Esposito kenne ich auch gar nicht in so halb lustigen Rollen. Ich glaube, ich kenne ihn nur als grimmiges Gesicht.
Stimmt.
Ich glaube, das wird einfach eine der größten Netflix-Serien des Jahres, weil einfach bisher alle Shonda Rhimes-Serien immer die größten des Jahres waren. Bin ich sehr gespannt. Ich gucke gerade mal diese Castliste an, die ist ja endlos, weil es natürlich auch viele Verdächtige gibt. Aber ich freue mich sehr als Nip-Tuck-Fan, dass Julian McMahon den australischen Premierminister spielte in der Serie.
Okay, okay.
Und Kylie Minogue spielt sich selbst.
Kylie Minogue? Wow.
Ihr habt es zuerst gehört.
Groß, also ich finde, es klingt großartig. Nachdem letztes Jahr Death and Other Details bei Disney Plus ja leider gleich wieder abgesetzt wurde, brauche ich einen lustigen Whodunit-Nachschub der etwas anderen Art, nicht auf dem Kreuzfahrtschiff, sondern jetzt im Weißen Haus. Und das klingt doch super.
Sehr schön.
Dann kommen wir zur nächsten Serie. Andrea, Platz 14.
Ja,
Platz 14. Eine Taskforce wird gegründet.
Eine Taskforce wird gegründet und sie besteht aus Mark Ruffalo.
Reicht ja auch, oder?
Die Serie heißt Task und warum ich sie sehr spannend finde und mich sehr darauf freue, ist die Tatsache, dass es die neue Serie vom Mayor of Easttown-Schöpfer ist, nicht zu verwechseln mit Mayor of Kingstown, mit dem anderen Marvel-Star Jeremy Renner. Nee, der spielt hier nicht mit. Es spielt Mark Ruffalo die Hauptrolle und zwar spielt er einen FBI-Agenten, der eine Spezialeinheit leitet. Die Einheit will eine Einbrecherbande schnappen, die von einem unscheinbaren Familienvater geführt wird und in so mittelständischen Vororten Philadelphias Verbrechen verübt. Man weiß tatsächlich eigentlich nicht wirklich mehr darüber. Sie wird aber eben, sie wurde geschöpft von Brad Inglesby, dem Mayor of Easttown-Schöpfer mit Kate Winslet. Und es gibt erst einen ganz kleinen Ausschnitt, den man sich angucken kann in einem übergreifenden HBO-Trailer für 2025. Da sieht es doch schon sehr nach Mayor of Easttown aus. Sehr gritty, dark, glaube ich, aber doch auch mit ein bisschen so sehr dunklem Humor, bisschen fies.
Ich finde es schön, dass du dir offenbar diesen Supercut angeguckt hast von HBO-Forscher und gesagt, oh, hier ist eine Szene aus dieser Serie, das sagt mir schon ganz viel.
Ja, doch. Ich habe tatsächlich für mehrere Serien, die ich hier vorstelle, mir diesen HBO-Supercut angeguckt, weil das einzige Material ist, das es gibt bisher. Aber dass es von HBO ist, wieder sagt ja auch schon einiges, steht ja auch für gute Qualität, für harten Stoff. Mehr weiß ich darüber auch nicht. Wird bei uns bei Sky erscheinen. Genau. Bin gespannt.
Ich denke mal, dass das März, April rum vielleicht startet, damit das zu den Emmys noch pünktlich ausgestrahlt ist.
Na klar, das ist bestimmt eine klassische Emmy-Serie.
Das ist so eine klassische Emmy-Serie, ne? Freue mich schon sehr drauf. Ich bin großer Fan von Mayor of Easttown. Leider spielt Kate Winslet nicht mit, deswegen,
ich weiß nicht,
ob Mark Ruffalo der beste Ersatz für sie ist, aber ich werde trotzdem reinschauen.
Hast du was gegen Mark Ruffalo oder was?
Er ist keine Kate Winslet.
Tatsache.
So. Esther.
Gehen wir weiter? Wieder zurück zu Netflix?
Erzähl uns was von schwarzen Hasen.
Ich erzähle
euch
von schwarzen Kaninchen, bitte.
Kaninchen, okay.
Bunny ist der Hase, Kaninchen ist Rabbit. Black Rabbit startet eine Miniserie mit 8 Folgen. Und darin lässt der Besitzer eines New Yorker Hotspots, Jake Friedkin, seinen chaotischen Bruder Vince wieder in sein Leben, woraufhin jede Menge Gefahren in sein Leben treten und alles bedroht, was er sich aufgebaut hat. Und witzig ist, es gibt zwei Hauptdarsteller, nämlich Jude Law und Jason Bateman. Und ihr dürft jetzt mal raten, wer spielt den Chaot und wer den Bruder, der da versucht, sein Etablissement zu leiten.
Ich habe Setbilder gesehen.
Okay, dann darf Andrea raten.
Oh, das ist total schwer, weil ich mir beide in beiden Rollen sehr gut vorstellen kann. Ich kann mir Jason Bateman besser als den vorstellen, der ständig einem auf die Finger haut.
Genau andersrum.
Genau. Ja. Ich dachte nämlich auch so, Jude Law ist doch bestimmt der so richtig chaotisch sein kann und Jason Bateman der Normalo, aber nein, es ist genau umgekehrt. Und das macht es für mich dann auch wieder interessant, dass diese Serie vielleicht so ein bisschen anders ins Rollenschema reingrätscht. Mhm. Zum Ensemble gehören außerdem ein Innendesigner, Köche, Musikerin, Philanthropen, Kriminelle, Barfrauen und Journalisten. Also man hat da so dieses High-Society-Bild vielleicht so ein bisschen gespielt von unterschiedlichen Menschen, die man kennen kann oder nicht. Ich bete sie jetzt nicht alle runter. Ich fand es nur interessant, dass zum Beispiel auch der taube Oscar-Preisträger Troy Kotsur mitspielt. Das fand ich schön, den dann mal wieder irgendwo zu sehen. Und ansonsten ist relativ unklar, was dann in der Serie so vorkommt. Zum Beispiel dieser Hotspot, in dem es beschrieben wird, wo es spielt. Ist das ein Restaurant? Was ist das für ein Club? Also das sagt die Inhaltsbeschreibung auch noch gar nicht. Ich vermute mal irgendwie so ein Restaurant, wenn da auch Köche rumlaufen. Also Handlung ist alles noch sehr vage und trotzdem ist es interessant, auch hinter die Kamera mal zu gucken. Da gibt es nämlich viele Menschen, die man auch kennen kann. Zum Beispiel Laura Linney führt Regie. Dachte ich, das macht sie auch. Sie ist doch eher Schauspielerin, aber anscheinend ja.
Cool.
Von Jason Bateman kennt man es natürlich auch. Der hat auch wieder ein paar Regie-Episoden da dabei. Und Justin Kurzel, der zum Beispiel Macbeth gedreht hat, wird dann auch ein paar Episoden übernehmen. Und ja, die Produzenten, die Schöpfer sind eher unbekanntere und bei dem Titel würde ich fast so ein bisschen spekulieren, vielleicht zielt der ab auf so ein Gegenteil von dem White Rabbit in Alice in Wunderland, dass wir jetzt das Black Rabbit haben, vielleicht das schwarze Schaf, das schwarze Kaninchen in der Serie, keine Ahnung, ist alles nur Spekulation, aber es erschließt sich einem noch nicht so richtig, woher der Titel kommt, vielleicht ist es auch einfach der Name des Hotspots, wo sich dann alle treffen, wer weiß, aber interessant besetzt und hochkarätig produziert, also mal gucken, was Netflix uns da bringt, wir wissen noch nicht wann, aber nächstes Jahr auf jeden Fall.
Und Jason Bateman als Regisseur macht ja auch immer sehr gute Serienfolgen. Ich glaube, The Outsider hatte er auch gemacht.
Stimmt, ja, ja.
Genau, und Ozark natürlich, wo jetzt auch die Laura Linney-Verbindung dann herkommt wahrscheinlich.
Tatsache.
Ich hoffe, sie hat mehr Farbe als Ozark. Aber
Jason Bateman und Jude Law finde ich wirklich richtig, also mag ich beide extrem gerne. Beide wirklich vielseitige Schauspieler, weil Jason Bateman war ja gerade bei Netflix, oder? Hier in Carry On hat er dann den psychopathischen Bösewicht gespielt. Ja,
Flughafen-Terroristen.
Ja, ich freue mich riesig drauf.
Irgendwann bei Netflix.
Irgendwann bei Netflix.
Genau.
Passt, dann mache ich weiter mit der nächsten Serie.
Platz 12.
Dem nächsten Hotspot, Derry. Es ist die zweite Stephen King-Verfilmung, die ich hier vorstelle, beziehungsweise es ist die Vorgeschichte zu einer Stephen King-Verfilmung. Es ist die Vorgeschichte zu It und das kennt ihr alle in Deutschland als S. Genau, die beiden US-amerikanischen Filme It und It 2 waren ja mega erfolgreich, zwei der erfolgreichsten Horrorfilme überhaupt. Und dazu kommt jetzt eine Serienvorgeschichte. Sie heißt It, Welcome to Derry. Und sie ist von HBO und dann bei uns vermutlich bei Sky. Das macht natürlich auch schon mal Bock. Und sie ist eine Miniserie mit 9 Folgen. Ich habe dazu auch schon ein paar Szenen in dem großen HBO-Vorschau-Trailer gesehen, lieber Esther. Und sie ist von Andy Muschietti. Das ist natürlich auch spannend. Der hat ja It und It 2 gemacht, beziehungsweise Regie geführt und hat die Serie gemeinsam mit Barbara Muschietti umgesetzt. Er hat auch den Piloten inszeniert. Das heißt, das geht dann auch gleich mit seiner Handschrift direkt weiter. Und ein weiterer Rückkehrer, Bill Skarsgård als Pennywise, ist natürlich auch ja eine Hausmarke im Horrorgenre mittlerweile. Der irre Blick des Bills. Und ebenfalls mit dabei, schauspielmäßig, sind Jovan Adepo, den haben wir zuletzt in Three Body Problem gesehen, da bin ich großer Fan von ihm geworden. James Remar ist auch mit dabei, kennen wir als Dexters Papa.
Oder? Ja, sehr ja, richtig.
Genau, genau.
Morgan. Genau, die wichtigste Rolle von ihm, die er je gespielt hat. Genau, worum geht's denn in Derry? Es ist, wie gesagt, die Vorgeschichte und die Filme, die erschienen sind 2017 und 2019, die ihr vielleicht gesehen habt im Kino oder zu Hause mittlerweile, spielen ja in Ende der 1980er Jahre. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal dem Zyklus nach, alle 27 Jahre, wir wissen es, zurückgehen, sind wir in den frühen 1960er Jahren. Und zwar beginnt da ebenfalls ein Zyklus des Horrors. Es werden vermutlich viele Leute umgebracht, es passieren schreckliche Dinge. Pennywise guckt gruselig irgendwo aus der Straße raus oder durchs Fenster. Und ja, mehr wissen wir darüber auch nicht, muss man vielleicht auch nicht. Es wird sich vermutlich vom Ton her sehr nah an die Filme halten. Ich habe große Lust drauf.
Bei mir war es so, ich dachte, brauchen wir wirklich jetzt noch eine It-Serie? Aber dann habe ich gesehen, oh, Muschetti mischt da wirklich mit bei der Herstellung und dann noch Bill Skarsgård als Pennywise wieder. Da dachte ich mir, okay, dann werde ich das doch gucken.
Aber im Prinzip ist es ja noch eine Vervollständigung der Adaption, weil es gibt ein paar Sachen, die nicht verfilmt wurden aus dem Buch. Und zwar gibt es eine Reihe von Interludien in dem großen Schinken, über 1200 Seiten Schinken.
Schweißt ja schon wieder ab, Max. Schweißt Stephen King wieder ab.
Genau, da hat er wieder abgeschwiffen und hat dann noch über große Sachen geschrieben, die 27 Jahre vorher passiert sind. Und das greift dann diese Serie unter anderem auf.
Aber hoffentlich nicht nur das, nicht nur die Lückenfüller, was ausgelassen wurde, sondern auch eine eigene Erzählung, die dann so funktioniert für sich.
Genau, es gibt auch wieder eine Reihe von Kindern, also 9 Losers Club, glaube ich, in der Serie. Und das Ganze mündet dann mit diesem großen Black Spot Feuer, was man, wenn man das Buch gelesen hat, vielleicht kennt. Okay. Genau. Und es ist übrigens keine Miniserie.
Ach, ist keine Miniserie.
Genau, das wurde letzte Woche bekannt, dass Andy Muschietti einen Dreistaffelplan hat für die Serie.
Oh, okay.
Spannend. Das finde ich ehrlich gesagt noch spannender.
Und ähnlich dann wie bei Netflix die Fear Street Filme, bringt die immer weiter in die Vergangenheit zurück. Also die zweite Staffel, cool, wenn es sie gibt, die wurden noch nicht angekündigt, aber wenn es eine zweite Staffel gibt, spielt die 1935 und eine dritte Staffel würde dann 1908 spielen.
Okay. Ich hoffe nur, dass Bill Skarsgård ohne Schnurrbart rumläuft. Nosferatu-Gucker wissen, was ich meine.
Von Staffel zu Staffel wird er weniger klauen.
Okay, eine haben wir noch, oder Max?
Eine haben wir noch. Platz 11, MGM Plus in den USA und überall sonst wo kommt sie zu Amazon Prime Video. Mm. Und zwar eine Spider-Man-Serie. Eine Spider-Man-Realserie.
Eine Realserie.
Endlich mal. Allerdings geht es nicht um Peter Parker, sondern um den Spider-Man einer alternativen Realität. Und der wird gespielt von Nicolas Cage.
What?
What?
Der guckt gerade so, was?
Nicolas Cage ist Spider-Man Noir. Genau, und die Serie heißt Spider-Noir. Und die Rolle hat er natürlich auch schon gesprochen in dem Spider-Verse-Film, in dem ersten Spider-Man in a New Universe. Genau, da hat er die vertont, die Rolle. Und jetzt spielt er sie in Realfilm. Und das Ganze ist verortet in einem New York der 1930er Jahre und folgt in bester Film-Noir-Manier einem abgehalfterten Privatdetektiv, der einst mal ein Superheld war, aber seinen Glauben an Gerechtigkeit verloren hat.
Mhm.
Ich hoffe, es ist viel Spider-Kram drin. Nicht so wenig Spider-Kram wie in anderen Sony-Filmen.
Aber zieht er dann mal seine Handschuhe aus und klettert irgendwo eine Wand hoch.
Nein. Also der Cast ist natürlich interessant. Nicolas Cage und nebenbei spielt auch Brandon Gleeson den Bösewicht in der Serie als Mafia-Boss. Es spielt Jack Houston mit als Boardwalk Empire-Alumni und Mayfair Witches Bösewicht.
Viele Männer, die sehr schön böse gucken können mit dabei.
Genau. Das Ganze sollen 8 Folgen werden. Und warum ich auch große Hoffnung habe in die Serie, einerseits ist sie produziert von Chris Miller und Phil Lord, die ja auch die beiden Spider-Verse-Filme gemacht haben. Und der Showrunner des Ganzen ist Oren Uziel. Und der hat es gibt zwei Showrunner, das eine ist Oren Uziel, der hat mit Lord und Miller schon 22 Jump Street geschrieben. Aber der spannendste Showrunner des Ganzen ist Steve Lightfoot. Und das ist der Schöpfer der Marvel-Serie Punisher.
Mm.
Von daher habe ich große Hoffnung in diese Serie. So ein bisschen dieses düstere, raue aus der Marvel-Ecke. Könnte ich mir gut vorstellen. Aber jetzt kommt natürlich noch der Reality-Check. Das Sony's Spider-Man-Universe ist halt tot, ne? Also alle Spider-Man-Filme oder alles Spider-Man-mäßige, was Sony in den letzten Jahren angefasst hat und auf Peter Parker verzichtet hat, das war halt alles Müll. Kann man eigentlich nicht anders sagen, ne? Also kein einziger Live-Action-Film, jetzt mal die Tom Holland-Filme ausgeklammert, kam halt nur irgendwie an den Ideenreichtum der Spider-Verse-Animationsfilme ran. Das ist das einzig Gute, was Sony gemacht hat mit Spider-Man jetzt. Und halt auch, was so Sonys Pläne für so eine Aufstellung im Serienbereich angeht, das ist halt auch viel von Scheitern bisher gezeichnet. Da war ja eigentlich erst angekündigt eine Silk-Serie von Angela Kang und da bin ich immer noch sauer, dass die niemals kommt. Und stattdessen wurde dann halt jetzt nach vielen Jahren angekündigter Projekte in Entwicklung dann halt jetzt Spider-Noir als erstes Projekt wirklich umgesetzt, nachdem jetzt das SSU eigentlich schon tot ist. Ist ein bisschen traurig. Ich hoffe, dass man nichts von diesem Universum irgendwie mit da dieser Serie will. Da rein.
Ja. Ich finde es auch am besten, wenn es eigenständig ist, man vielleicht diesen Charakter ein bisschen erforscht, den man halt schon in Schwarz-Weiß immer gesehen hat im ersten Spider-Verse-Film.
Sie sollen es lieber mit den Spider-Verse-Filmen verknüpfen.
Ja, genau, ja. Genau.
Die Chance ist ja gegeben dadurch, ne, dass Lord und Miller da ihre Hände im Spiel haben. Klingt ja, als könnte das auch eine schöne, kleine, eigenständige Sache werden. Können wir bitte einfach Spider-Cage sagen? Ich finde das
ich meine, Nicolas Cage als Spider-Man, was will man anderes? Also das kann nicht schlecht werden, oder?
Aber eigentlich ist er doch eher so Superman eingeschossen gewesen. Jetzt fühlt auf einmal Spider-Man, ich bin so verwirrt.
Spider-Noir.
Spider-Noir.
Genau, das Ganze kommt dann international bei Prime Video, in den USA bei MGM Plus. Einen Starttermin gibt's noch nicht. Die Dreharbeiten laufen noch bis Februar, aber sie soll eigentlich dieses Jahr kommen. Ich bin optimistisch. So, und falls ihr jetzt misstrauisch auf euren Podcast-Player schaut und euch fragt, Moment, warum ist diese Folge jetzt gleich zu Ende? Keine Sorge, das ist kein Fehler. Wir legen eine kurze Pause ein und nächste Woche erscheint dann Teil 2 unseres Serien-Vorfreude-Rankings. Aber jetzt habt ihr zumindest schon mal 15 spannende Serien für eure Merkliste und nächste Folge geht's dann direkt weiter mit unserer Top 10.
Nicht verpassen, da kommen dann
die
noch
richtig
mal
guten Serien.
Die heißen Eisen.
Die heißen Eisen.
Genau, alle besprochenen Serien aus dieser Folge findet ihr dann nochmal übersichtlich aufgelistet in den Shownotes. Und ihr dürft uns natürlich auch gerne eure Favoriten schicken, auf die ihr euch dieses Jahr am meisten freut. Oder schickt uns Serienempfehlungen oder Feedback und Themenwünsche immer gerne per Mail an podcast@moviepilot.de. Dann würde ich sagen, Andrea, Esther, wir machen eine kurze Pause. Eine Woche lang.
Für euch eine lange Pause.
Eine lange Pause. Wir bleiben jetzt einfach hier sitzen eine Woche lang und nächsten Mittwoch reden wir dann weiter. Bis dahin, habt einen fantastischen Tag und streamt was Schönes. Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.